Liebe Freunde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei der Ausgabe 58 des The Pod Magazins. Diesmal geht es um die Zustände beim Call of Duty Black Ops Entwickler Treyarch, wo es neben systematischem Crunch, das kennen wir ja, auch eine Zwei-Klassen-Gesellschaft gibt oder zumindest sowas in der Art. Das schauen wir uns genauer an. Wir betrachten das deutsche Kickstarter-Projekt Raw, das mit seinen vielen Versprechungen viele Zweifler und Kritiker auf den Plan ruft. Wir staunen über den Förderbetrag für die deutsche Games-Branche im Jahr 2020 und wir erfahren, wieso der aktuelle Steam Summer Sale für viele Indie-Entwickler negative Konsequenzen hatte. Viel Spaß beim Zuhören. Kotaku berichtet von Zwei-Klassensystemen beim Call of Duty-Entwickler Treyarch. Am 26. Juni veröffentlichte Jason Schreier auf Kotaku mal wieder einen seiner Hintergrundberichte über die Zustände bei den großen Entwicklerstudios. Diesmal sprach er mit 11 aktuellen und ehemaligen Treyarch-Mitarbeitern und erfuhr, unter welchen Bedingungen das jüngste Call of Duty Black Ops 4 entstand. Und wieder geht es da um Crunch, um die Dauerbelastung des Teams, dessen Mitglieder teils über 60 Stunden pro Woche arbeiten mussten, um ihre Aufgaben zu schaffen. Und, wie schon beim BioWare-Hintergrundbericht zu Anthem, werden auch hier Last-Minute-Entscheidungen genannt, die das Team völlig überrumpelt hätten und zu extremer Mehrarbeit geführt haben. So erschien Black Ops 4 im Oktober 2018 ohne Solo-Kampagne, sondern stattdessen mit einem Battle-Royale-Modus. Diese Entscheidung aber wurde erst Anfang 2018 getroffen, nachdem bereits viel Arbeit in einen Story-Modus geflossen ist, in dem zwei Spieler gemeinsam gegen ein weiteres Spielerduo antreten, die in missionsbasierten Levels, vollgestopft mit KI-Gegnern, gegensätzliche Ziele erfüllen mussten. Also ein relativ originelles Konzept, aber das wurde gestrichen und rasch war dem Team klar, dass auch der erste Notfallplan, daraus einen ganz klassischen Solo-Modus zu machen, einfach nicht realistisch war. Stattdessen sollte es nun ein Battle-Royale-Modus sein, der das Spiel rettet, wie er eben durch PUBG und Fortnite Battle Royale zu dieser Zeit enorm populär war. Zu einem Überfluss wurde dann Anfang Februar 2018 auch noch Red Dead Redemption 2 auf den November verschoben, das sollte eigentlich im Frühjahr erscheinen. Und der November ist der Stamm-Release-Monat von Call of Duty, weshalb Black Ops 4 vorverlegt wurde auf den Oktober 2018. Das Team hatte also nur sehr wenig Zeit für diesen komplett neuen Battle-Royale-Modus. Crunch und Dauerbelastung waren Pflicht. Und das geht auch so weiter in der Zukunft. Laut einem Kotaku-Bericht vor einigen Wochen wird Treyarch bereits 2020 wieder ein Call of Duty Black Ops in die Läden bringen, obwohl Activision in den letzten Jahren extra mit Sledgehammer Games ein drittes Call of Duty Studio aus der Taufe hob, um den einzelnen Teams, dazu zählt dann noch Infinity Ward, jeweils 3 Jahre Zeit für ihre Spiele zu geben. Anscheinend klappt das nicht und in 1,5 Jahren ist Treyarch dann schon wieder gefordert, ein fertiges Spiel auf die Beine zu stellen. Mit dem Crunch scheint es also weiterzugehen. Der Fokus der Kotaku-Story über die Arbeiten an Black Ops 4 liegt aber auf einem anderen Aspekt der Arbeitsrealität bei Treyarch. Der Fokus liegt auf der Tatsache, dass viele Mitarbeiter des Studios nicht direkt bei Treyarch, sondern über eine Zeitarbeitsfirma namens Volt angestellt sind. Das betrifft vor allem die Qualitätssicherung und soll Schreiers Quellen zufolge für eine Art Zwei-Klassen-Gesellschaft und eine eher ungesunde Studiokultur führen. Die QA-Abteilung befindet sich in einem anderen Stockwerk als der Rest der Entwickler. Ihre Mitarbeiter parken auf einem weiter entfernten Parkplatz und sie sind vom Schaffen des Teams weitgehend abgeschottet. Sie sind von Studio-Meetings, Umfragen unter Angestellten oder Bonuszahlungen ausgeschlossen. Sie erhalten eine relativ geringe Bezahlung, nur knapp über dem kalifornischen Mindestlohn und sind daher teils auf die Zusatzzahlungen bei Überstunden angewiesen, um sich das teure Leben in Kalifornien leisten zu können. Zu Hochzeiten gab es in dieser eng besetzten Abteilung einen Schichtbetrieb mit einer Tag- und einer Nachtschicht von jeweils 12 Stunden, wobei die Nachtschicht 2 Monate lang ohne laufende Klimaanlage bei über 30 Grad arbeiten musste, weil die Klimatisierung nachts stets abgeschaltet wird und niemand an die QA-Abteilung zu denken vermochte und das auch trotz zahlreicher Hinweise so schnell nicht tat. Überhaupt wurde großer Wert darauf gelegt, Entwickler und QA-Tester zu trennen. Direkte Kommunikation und Freundschaften waren nicht erwünscht. Bei Studio-Partys wurden QA-Vertragsarbeiter gebeten, maximal 20 Minuten dran teilzunehmen. Gratis-Buffets für die Entwickler durften erst nach 1 Stunde vom QA-Team angefasst werden. Mitarbeiter zweiter Klasse waren das. Ohne Chance auf dicke Boni, nur mit wenigen bezahlten Feiertagen pro Jahr, ohne Urlaubsanspruch und nach einem Leak durch einen ehemaligen QA-Mitarbeiter zum Zombie-Modus des Spiels auch noch vom Team geschnitten und isoliert. Das soll keine schöne Zeit gewesen sein. Aber so läuft der Hase in der Branche halt. Anspruchslose Arbeiten, wie eben Qualitätssicherung, die werden geoutsourced. Und dort sind die Löhne niedrig, die Arbeitsbelastungen hoch und auch die Personalfluktuation ist enorm hoch. Die Betroffenen äußerten Schreier gegenüber vor allem Frust darüber, nicht zum Team dazuzugehören, derart isoliert zu werden und kein Mitspracherecht und auch keine Informationen zu haben. Als Reaktion veröffentlichte Activision eine sehr vage Pressemitteilung nach dem Motto, wir sind sehr stolz auf unser Team, das uns sehr wichtig ist. Und einige Tage nach der Story ging eine interne Mail an Treyarch-Mitarbeiter, die Kotaku ebenfalls veröffentlichte, in der die Studioleitung das Wohlergehen der Angestellten als absolute Priorität nennt, Besserung gelobt und Mitarbeiter dazu auffordert, bei Gesprächsbedarf bitte sofort mit dem jeweiligen Vorgesetzten zu sprechen. Was darin ausgedrückt, aber nicht explizit genannt wird, ist die Bitte, doch nicht mit der Presse zu sprechen. Wieder einmal hat damit der einmalig vernetzte Jason Schreier einen Bericht darüber verfasst, welche Zustände in der AAA-Entwicklerszene herrschen, wie Outsourcing und Gewinnmaximierung zu Crunch und zu einer Art Zwei-Klassengesellschaft innerhalb eines Studios führen können. Und wie immer gilt, diese Story behandelt ein Studio, solches Wirtschaften ist aber in der ganzen Branche weit verbreitet. So, und ihr seid nun hiermit ebenfalls wieder daran erinnert, wie die Wurst gemacht wird. Gamification des Steam Summer Sales schadet Indies. Am 25. Juni startete der diesjährige Steam Summer Sale, eine groß angelegte Rabattaktion für Valves PC-Spielestore. Und wie bei vergangenen Sales bei Steam gab es auch diesmal, oder gibt es, eine Gamifizierung dieser ganzen Rabattaktion, um User dazu zu animieren, täglich vorbeizuschauen und möglichst viele Spiele zu kaufen. Dieser Sale, der läuft noch bis zum 7.7. Dieses Mal ist dieses Spiel, dieses Metaspiel eine Art Grand Prix, bei dem man sich für eins von fünf Tier-Teams entscheidet und durch Logins und Geld ausgeben ein Boost-Meter erzeugen kann, das man dann wiederum auflädt, indem man in diversen Spielen Quests und Achievements erhält. Und dann kann man diesen Boost zu täglichen Rennen aktivieren, um sein Team voranzubringen. Pro Tag locken dann Preise für die Mitglieder der Teams, die auf dem Podium landen. Und zwar werden pro Tag insgesamt an 600 User 1 bis 3 Spiele verschenkt. Und man sammelt auch noch Tokens, die man für Hintergründe, Avatare, Chatbildchen und Rabattcoupons eintauschen kann. Die Sache hat allerdings 2 Haken. Haken Nummer 1 habt ihr vielleicht sofort erkannt. Dieses Metaspiel ist fucking komplex, verwirrend und völlig untererklärt. Ich habe hier das Regelwerk vor mir und ich kann mir nur durch das Lesen der Beschreibung echt keinen Reim darauf machen, wie genau dieses Spiel funktioniert und wie man es optimal spielt. Aber hey, ich pfeife ohnehin jedes Mal auf diese Metaspiele beim Sale und ich bin auch jemand, der konsequent Rabattsysteme und Bonuspunkte ignoriert. Einzig die Stempelkarte bei meinem Stammdöner, die gönne ich mir. Ich bin hier also relativ außenstehend. Die Sache sorgte jedenfalls durchaus für Verwirrung, Frust und Belustigung bei der Steam-Community. Für die Indie-Entwickler da draußen hatte die Aktion aber unerwartete negative Folgen. Denn weil man als einer der potenziellen 600 Gewinner am Tag nicht irgendwelche Spiele geschenkt bekommt, sondern die Zitat Top-Titel von seiner Wishlist bei Steam, und zwar die Top 1 bis Top 3, je nachdem, welches Team gewinnt und wo man bei diesem Team dabei ist, jedenfalls, zahlreiche Spieler haben deswegen begonnen, ihre Wishlists zu säubern und dort alle Spiele zu löschen, bis auf die Titel, die sie gewinnen wollen. Und dieser Säuberungsaktion fielen halt zahlreiche Indie-Spiele zum Opfer, deren Preis den Spielern wohl zu niedrig war. Und aus einer rein spieltheoretischen Sicht ist das durchaus nachvollziehbar. Denn wenn man schon gewinnt, dann doch hoffentlich einen möglichst hochwertigen Preis. Ein AAA-Spiel im Wert von 50 Euro vielleicht. Ein Indie-Spiel im Wert von 10 oder 20 Euro zu gewinnen, das ist objektiv weniger. Ein geringerer Preis. Also raus damit aus der Wishlist, um im eventuellen Gewinnfall die Auszahlung zu optimieren. Laut Valve hätte es völlig gereicht, die eigene Wishlist manuell zu sortieren, sodass die Must-Win-Spiele ganz oben stehen. Aber das war vielen Usern nicht klar. Das war nicht gut genug beschrieben. Sie tilgten obendrein auch noch Spiele aus ihrer Wishlist, die noch gar nicht erschienen sind und als Preis überhaupt nicht in Frage gekommen wären. Und so begann das große Indie-Spiel aus der Wishlist löschen 2019, was zahlreichen Entwicklern rasch auffiel und für eine gewisse Alarmstimmung sorgte. Die stellten nämlich fest, dass plötzlich mehr Löschungen ihrer Titel von Wishlists stattfanden als je zuvor. Diese Zahlen stellten auch die Neuaufnahme auf die Wishlists oder Verkäufe dramatisch in den Schatten. Das war eine völlig unerwartete, beispiellose und extrem negative Entwicklung, denn die Wishlist ist eines der wichtigsten Mittel, um mit einem Spiel auf Steam sichtbar zu sein. Vor Release sorgen viele Wishlist-Einträge eines Spiels für die Sichtbarkeit in den Erscheint-Bald-Listen und nach dem Release werden Spieler über Rabatte auf alle Spiele auf ihre Wishlist hingewiesen. Diese Wishlist ist also ein wichtiges Mittel, um Spieler auf Steam letztendlich zu verkaufen, um sie an den Mann zu bringen. Und Valve reagierte rasch auf diese Situation, auf diese völlig falsche Ausformung ihrer Gamifizierung und machte es etwa zu einer der Aufgaben für die Teilnehmer in diesem Metaspiel, Spiele zu wishlisten oder sie zu reviewen. Aber die Sache zeigt wunderbar, wie insbesondere Indie-Entwickler, die keine Marketingbudgets, die keine Preview- und Review-PR-Pläne und kein Geld für Sponsorings haben, auf Gedeih und Verderb den Steam-Systemen ausgeliefert sind. Und wie schnell es passieren kann, dass diese Systeme ganz ohne böse Absicht von irgendjemandem ihre Wirkung verfehlen oder gar umkehren können. Kickstarter-Projekt Raw sorgt für kollektives Stirnrunzeln. Aktuell wirbt ein Sandbox-MMO namens Raw bei Kickstarter um Crowdfunding-Geld und ist dabei durchaus erfolgreich. Die geforderten 70.000 Euro, die wurden mittlerweile geknackt. Aktuell, während ich das hier aufnehme, sind das schon über 100.000 Euro zusammengekommen. Das Projekt steht allerdings in der Kritik und wird vielerorts sehr skeptisch beäugt. Warum, das will ich hier mal aufführen, weil ich hier zwar kein finales Urteil präsentieren kann, man aber anhand dieses Beispiels schön ein wenig kritische Betrachtung üben kann. Also, am 17. Juni ging das Kickstarter-Projekt namens Raw des bislang unbekannten Studios Killer Whale Games live. Raw verspricht so ziemlich alles. Eine offene Welt mit 400 Quadratkilometern Fläche, in der 100 bis 200 Spieler pro Server eine Art Lebenssimulation-Rollenspiel erleben. Sie bauen Rohstoffe ab, sie fertigen daraus Waren, sie können Gebäude und Straßen bauen, das allerdings unterworfen einem Regierungssystem, wo ein Bürgermeister das Recht hat zu bestimmen, wo Straßen und Gebäude platziert werden. Es wird verschiedenste Berufe geben, Logistik, Warenwirtschaftsketten, Transport zu Lande, zu Wasser und in der Luft, auch Verbrechen, Waffen. Raw verspricht einen unfassbaren Umfang, krasse Freiheiten und serviert dazu einen hochwertig produzierten Trailer. Der lässt das Spiel wie ein ultra detailreiches GTA wirken, mit Lagerarbeitern, mit Polizisten, bewaffneten Gangs. Man soll jede Rolle spielen können, auf die man Lust hat. Raw will damit den Trend des Real-Life-Roleplays bedienen, welcher derzeit so beliebt ist in Spielen wie GTA 5 und Arma 3. Und das Spiel ist schon 2,5 Jahre in Entwicklung. So, die Macher. Stretch Goals gibt es ebenfalls, die reichen von mehr Waffen über einen Strom und Kommunikationsnetzwerk in der Spielwelt bis hin zu einer Stoffwechselsimulation für die Spielfiguren. Angesichts dieser Ambitionen wirkt die geforderte Summe allerdings arg niedrig, 70.000 Euro. In der Games-Branche kostet ein Fachangestellter, wenn man Studiomiete, Lizenzen und andere Kosten dazu nimmt, etwa 100.000 Euro im Jahr. Da sind 70.000 echt nicht viel. Und Killer Whale Games, wie sich inzwischen herausstellt, ist ein kleines Indie-Team, besteht nur aus 3 jungen Leuten. Können die das ernsthaft schaffen? Wollen die das überhaupt oder ist das Projekt pure Abzocke? Wollen hier Bösewichte Kickstarter-Geld kassieren und dann das weitersuchen? Solche Vorwürfe machten rasch die Runde und derzeit hat die Games-Community im Netz einen Detektivhut auf und versucht genau das zu beweisen oder zumindest zu ergründen. Und Gründe für diese Skepsis sind rasch gefunden, denn bei genauer Betrachtung fällt etwa auf, dass zahlreiche, wenn nicht gar alle im Trailer gezeigten Assets, etwa Gebäude, Fahrzeuge und Waffenmodelle, vorgefertigte Store-Assets für Unity sind, die das Entwicklerteam offensichtlich eingekauft und in diesem Trailer platziert hat. Außerdem fehlt auf der Website zum Spiel jegliches Impressum und es werden Erinnerungen an Identity wach, ein ähnliches Projekt, das Anfang 2015 weit über 100.000 Euro per Kickstarter sammeln konnte, ebenfalls eine Welt voller Möglichkeiten versprach und bis heute in absolut keinem zufriedenstellenden Zustand ist. Wie kann ein derart kleines Team mit einer derart kleinen Summe ein derart großes, ambitioniertes Projekt realisieren? Wie hoch stehen die Chancen, dass sie es ernst meinen? Am 24. Juni reagierte das Team mit einem Update, in dem man einige Fragen beantwortete. Die geringe Zielsumme ist darin begründet, dass man noch weitere Crowdfunding-Kampagnen plane, als nächstes etwa bei Indiegogo, später auch auf Fig und insgesamt benötige man mindestens 300.000 Dollar, um das Spiel fertigzustellen. Mit dem Geld will Killer Whale Games ein Büro anmieten, Hardware und Software kaufen und später auch noch ein Motion-Capture-System. Vor allem sollen aber mehr Leute angeheuert werden, etwa ein Programmierer, ein 3D-Modeller und je nach erzielter Crowdfunding-Summe sollen noch Shader und Texturdesigner dazukommen oder auch Map-Designer. Auch diese Antwort wirkt etwas seltsam. Was man da plant, das dürfte dramatisch mehr als die genannten 300.000 Euro kosten. Euro, nicht Dollar. Ich glaube, ich habe vorhin Dollar genannt. Ich will nämlich nicht zurückspulen, das alles neu aufnehmen. Also, man gibt zu, dass man derzeit noch Store-Assets nutzt. Die wird man dann aber nach und nach durch eigene Modelle ersetzen. Das sind alles Platzhalter. Außerdem gibt das Team dann in einem zweiten Update am gleichen Tag ein paar Informationen zu, sich selbst preis. Die Namen der 3 Teammitglieder etwa. Das ist ein Game-Designer, ein Programmierer und eine Art Community-Managerin. Auch eine Geschäftsadresse in Fürth wird dabei genannt, also hier bei mir direkt um die Ecke, und eine Redakteurin der PC Games schaute inzwischen auch schon dort vorbei, in einer Wohnanlage, wo allerdings niemand auf das Klingeln antwortete. Viele Redaktionen weltweit versuchten, Kontakt zu Killer Whale Games herzustellen. Auch ich habe Anfragen geschrieben, aber eine Antwort erhielt bislang nur die PC Games und ein einzelner YouTuber. Die Antwort an die PC Games ist ein bisschen eigenwillig. Sie lautet grob übersetzt, weil das Englisch ist nicht so ganz sauber, Zitat: Wir haben freimütig Auskunft über unsere Website, Firma und Assets an unsere Abonnenten und die Leute gegeben, die wirklich in uns interessiert sind. Leider halten wir es nicht für nötig, uns auch gegenüber Medien wie euch zu äußern, da eure Artikel auf falschen Anschuldigungen irgendwelcher Reddit-User und anderen unglaubwürdigen Quellen basieren, die anscheinend nicht wissen, wie man die nötigen Informationen findet. Ihr habt das auch nicht vermocht. Alle Infos über uns stehen auf der Website und auf Kickstarter. Da folgt dann noch ein langer Absatz darüber, dass die Website noch in Arbeit ist. Das spare ich jetzt mal aus. Weiter geht's mit. Zitat: Ihr wollt das auch gar nicht rausfinden. Euer Ziel, liebes Medienunternehmen aus Deutschland, ist es, einen aktuellen Trend zu hypen. Das Einzige, was wir da tun können, ist es, euch für die Missinformationen der Leute zu tadeln und das Produzieren von Fake News. Zitat Ende. Also kurz gesagt, die Betreiber dieser Kickstarter-Kampagne reagieren eher empört und aggressiv auf Kritik oder Rechercheanfragen. Und als Beweis dafür, dass ihr Projekt echt ist, veröffentlichen sie ein Gameplay-Video, das diverse Fahrzeuge in einer Wüstenlandschaft zeigt. Das sieht gut aus, zeigt aber eben auch nur Unity Store Assets. Der dort gefahrene blaue Pickup-Truck ist etwa als Realistic Car HD04 im Unity Store zu finden für 31 Euro. Direkt fahrbereit, einfach nur in Unity reinladen und einsteigen. Das Video beweist also wenig, außer vielleicht ein gutes Händchen für Kamera und Color Grading. Und folgt man der Spur des Game Designers Arthur aus Finnland, so findet man auch Machinima-Videos und kurze Realclips von ihm, die sein Talent für Kameraführung und Farbretusche belegen. Diesbezüglich, ja, ist das alles nachvollziehbar, das scheint alles von diesen Menschen zu stammen. Am Ende zeigt das Raw Kickstarter-Projekt aber halt wunderbar ein paar Beispiele auf, anhand derer Skepsis angebracht ist, wenn es ums potenzielle Backen geht. Red Flags, wie der Ami sagt, also Aspekte, anhand deren Alarmglocken schellen. Ich zähle die mal auf. A. Das Entwicklerteam ist völlig unbekannt. Es hat keinerlei Referenzen und nennt nur widerwillig Namen und Adressen. B. Der Trailer verspricht AAA-Qualität und viele verschiedene, teils extrem ambitionierte Features. Er steckt die Messlatte unrealistisch hoch. C. Die dort geforderte Summe ist für das geplante verhältnismäßig klein, viel zu klein. D. Abseits von den schick inszenierten Bildern fehlt jeglicher Beweis dafür, dass bislang irgendwelche Gameplay-Systeme existieren. Ein Interface, Mehrspieler, Interaktionen zwischen Spielern und der Spielwelt, also all das, was ernsthaft Zeit, Mühe und Fachkenntnisse erfordert. D. Oder E. Ja, verdammt. E. Alle Bilder und Videos sehen obendrein zu gut aus. Das klingt jetzt komisch, aber ein Spiel in einer frühen Entwicklungsphase sieht stets aus wie Kraut und Rüben. Roh und unansehnlich. Wirklich furchtbar. Schick werden Spiele in der Regel erst zu allerletzt. Und wer auf Kickstarter ein hässliches Spiel präsentiert, der präsentiert ein reales Spiel. F. Die Liste der Stretch Goals liest sich wie eine Wunschliste und scheint völlig entkoppelt von den genannten Summen zu sein. G. Und wenn es um den Pflichtabsatz zu den Risiken und Herausforderungen des Projekts geht, weicht das Team dann diesem Thema komplett aus. Bei mir schellen da instinktiv die Alarmglocken. Ein derart kleines und bislang in Games unerfahrenes Team wird kein Spiel mit dem Detailgrad, Umfang und Polish auf GTA-Niveau herstellen können, auch nicht mit eingekauften Unity-Assets. Aber kann man Killer Whale Games deshalb Betrug vorwerfen? Ich finde, das kann man nicht, im Zweifel für den Angeklagten. Und so rumpelig, wie das Team derzeit mit Kritikern umgeht und so wenig Aussagekraft die bisherigen Belege für ihr Schaffen haben, es kann gut sein, dass sich da drei junge Entwickler wirklich dieses Projekt zutrauen. Dass sie sich dieses Ziel des riesengroßen MMO Open World Real Life Simulators gesetzt haben, dass sie über 2 Jahre lang Unity Assets gesammelt und gebrainstormt haben und auch schon ein bisschen Vorarbeit geleistet haben, das glaube ich ihnen durchaus. Und wie es aussieht, ist dieses Projekt ja nun angestoßen. Das Geld auf Kickstarter kam zusammen. Ich bin gespannt darauf, was in den kommenden Monaten und Jahren bei der Sache rauskommt. Ich rechne nicht mit viel. Im Idealfall ein rohes Grundgerüst, in das auch nach Release noch viel, 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 viel Geld und Arbeit gesteckt werden muss, in dessen Entwicklungszeit alle Beteiligten sehr viel lernen, wenn das jemals so weit kommt. Aber um der ganzen Sache noch etwas Positives abzugewinnen, das alles zeigt mir auch auf, wie groß das Bedürfnis nach einer Roleplaying Open World ist, nach einer Art GTA Online, in dem man Zivilisten spielen kann, in dem man Alltag simuliert. Ich hielt das stets für eine winzig kleine Nische, aber die Aufregung um Raw hat mir gezeigt, wie groß das Bedürfnis hierfür ist und wie beliebt diese Spielweise bereits jetzt zum Beispiel in GTA 5 ist. Wenn man sich bei Twitch anschaut, wie viele Streamer da Real-Life-Roleplayen, das hätte ich niemals gedacht. Da habe ich einen krassen blinden Fleck in meiner Wahrnehmung von Games behoben und das finde ich total toll. Gamesförderung in Deutschland fliegt aus dem Budget für 2020. Es war ein großer Sieg, den die deutsche Spielebranche Ende 2018 feierte. Ein Games-Förderfonds in Höhe von 50 Millionen Euro würde im Jahr 2019 aufgemacht. SPD und CDU machten also ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag wahr und sorgten endlich für die erhoffte Games-Förderung auf Bundesebene, auf internationalem Niveau und deutlich über dem oftmals eher belächelten Computerspielpreis oder die Förderung der Länder hinaus. Toll. Und diese Förderung hat inzwischen auch schon ein Konzept und einen Namen. Los geht es mit der DE Minimis Beihilfe zur Computerspieleentwicklung des Bundes. Ich verstehe diesen Namen nicht, aber er heißt so. Eine Förderung von mittleren und kleinen Spieleprojekten mit bis zu 200.000 Euro und für bis zu 50%, in Einzelfällen sogar bis zu 70% der Projektkosten. Diese Förderung ist bereits angelaufen. Über ein Konzept für die Förderung größerer Projekte mit höheren Summen wird derzeit in einer EU-Kommission abgestimmt. Jedenfalls 2019, in diesem Jahr, gibt es 50 Millionen Euro für Spieleprojekte. Die ganzen Bewerbungs- und Förderphasen laufen. Womit aber keiner rechnete: in einem Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt 2020, der am 26. Juni veröffentlicht wurde, fehlt jede Spur von Gamesförderung in Deutschland. Derzeit ist eine erneute Fördersumme von 50 Millionen Euro für 2020 nicht geplant. Und dabei haben doch alle damit gerechnet. Auf Facebook herrschte in den deutschen Entwicklerkreisen Überraschung, Unglaube, Wut und Spott. Die Leute verstanden die Welt nicht mehr. Der 26.9. war, wenn man die Entwicklerszene auf Facebook verfolgt hat, ein krasser Tag. Die Games-Branche samt ihrer Förderung ist bei uns im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur aufgehängt. Unter dem Minister Andreas Scheuer von der CSU, dessen Pläne für eine PKW-Maut in Deutschland erst kürzlich vom Europäischen Gerichtshof als rechtswidrig bezeichnet und damit beendet wurden. Hohn und Spott folgten deshalb auf dem Fuße. Und nun das, nachdem er noch im April auf der Bühne des DCP davon sprach, dass es mit der Förderung jetzt, Zitat, in die Vollen, Zitat Ende, gehe, geht es 2020 wieder zurück auf Los. Keine Förderung mehr. Doch noch ist dieser Drops nicht gelutscht. Der Haushaltsentwurf wird in den kommenden Monaten noch in Ausschüssen verhandelt und am Ende noch vom Bundestag abgesegnet. Änderungen sind möglich und wahrscheinlich. Und schon jetzt nutzen Politiker von SPD und FDP die Gelegenheit, sich hinter die Gamesförderung in Deutschland zu stellen und ein wenig gegen Scheuer zu sticheln. Das zuständige Ministerium weist hierzu die nahestehende Vermutung zurück, es gäbe zwar einen Zusammenhang mit dem Stopp der PKW-Maut und dem Fehlen von Fördergeldern für die Gamesbranche 2020, das sei nicht so. Allerdings nennt das Ministerium auch keine Gründe dafür, dass dieses Geld jetzt nicht bereitsteht. Das Signal ist jedenfalls kein positives. Felix Falk, der Geschäftsführer des Gameverbandes, des ja, Branchenverbandes der deutschen Gameindustrie, der mahnt, Zitat: Damit die Gamesförderung, wie im Koalitionsvertrag angekündigt, auch wirklich international konkurrenzfähig sein kann, ist die langfristige Unterstützung durch die Bundesregierung notwendig. Denn die Gamesförderung braucht Planungssicherheit, um erfolgreich zu sein. Jetzt ist jedoch das genaue Gegenteil der Fall. Das Fehlen von Fördermitteln im aktuellen Regierungsentwurf des Bundeshaushalts schafft Unsicherheit und vergibt die Chance, das positive Signal aus Deutschland weiter zu verstärken. Zitat Ende. Tja, und so wird aus dem bereits überwunden geglaubten Thema der Gamesförderung in Deutschland wieder ein brandaktuelles, ein Politikum. Mal sehen, was da in den kommenden Wochen und Monaten passieren wird, denn im August wird in Köln wie jedes Jahr die Gamescom stattfinden und bis dahin müssen doch Politik und Branche wieder versöhnt auf der Bühne stehen, einander lobend und die heimische Branche feiernd. Da passt dieser Konflikt gerade gar nicht rein. Tja, und plötzlich, ja vielleicht sogar zum allerersten Mal, bin ich auf die sonst so trockene Eröffnungsfeier der Gamescom gespannt. Und nun schließen wir das Magazin ab mit einem Blick auf die Releases oder in diesem Fall einen Blick ins Sommerloch. Viel kommt nicht, aber ein paar Titel erscheinen schon in den kommenden zwei Wochen. Ich zähle sie nachfolgend auf, wie immer ohne Gewehr. Am 10. Juli erscheint der neue Titel vom chilenischen Entwickler Ace Team. Die kennt ihr vielleicht von Rock of Ages oder Xenoclash. Sol Seraph lässt euch in einer sehr jungen, von verschiedenen Stämmen bevölkerten Welt einen Seraphim namens Helios spielen. So eine Engelsgestalt mit weißen Flügeln und mit Schwert. In seiner Rolle helft ihr nun Menschen gegen den Zorn junger Götter zu bestehen. Die schicken Unwetter und Monster auf sie. Und das tut ihr sowohl in Metroidvania-artigen Actionsequenzen als auch in einem Strategiemodus, in dem ihr Siedlungen aufbaut, das Wetter manipuliert oder auch mal Tower-Defense-mäßig Gegnerwellen abwehrt. Wie man das von Ace-Team-Spielen gewohnt ist, wirkt Soul Seraph erfrischend schräg und zu Recht in keine Genre-Schublade passend. Es kommt für PC, Xbox One, PS4 und Switch und ich lese ja auch gerade, ActRaiser für das SNES ist wohl die Vorlage hierfür. Das habe ich nie gespielt, aber vielleicht sagt euch ja ActRaiser was. Stellt euch das wie ActRaiser vor. Am 11. Juli dann kommt Blazing Chrome für den PC. Ein 16-Bit-Shoot'em-up mit lokalem Koop-Modus, mit massig Waffen, mit großen Bossgegnern und einer dominanten und äußerst deutlichen Vorlage, nämlich Contra. Das Ding ist praktisch ein neues Contra. Und ich höre jetzt schon André vor Verzückung aufjauchzen. Für mich ist es nix. Aber ebenfalls am 11. Juli kommt dann noch Fields of Glory Empires für den PC, ein Grand Strategy Game, in dem wir die Rolle eines Volkes im Mittelmeerraum der Antike übernehmen. Das ist alles sehr komplex. Verwaltung, Politik, Infrastruktur und Armeen müssen gemanagt werden. Der Titel positioniert sich klar als Alternative zu den Grand Strategy-Angeboten von Paradox. Witziges Detail hierbei, wer mehr Kontrolle bei den Schlachten haben will, der kann sie in das 2017 erschienene Rundenstrategiespiel Fields of Glory 2 importieren, sie dort schlagen und das Ergebnis dann im Strategiespiel weiterspielen. Das ist angenehm schräg. Am nächsten Tag, am 12. Juli, erscheint dann Dragon Quest Builders 2 für die PS4 und die Switch. Und genau wie beim Vorgänger trifft hier Minecraft auf Dragon Quest. Sprich, ihr betretet eine Sandbox-Welt, die aus lauter Würfeln besteht, die ihr manipulieren könnt. Ressourcen sammeln, Items craften, Gebäude bauen. Das alles wird mit einem Rollenspiel vermählt, mit NPCs, mit Quests, mit Echtzeitkämpfen und dem typischen Dragon Quest-Spiel. Und am 18. Juli kommt dann noch Aetherborn für den PC, die Xbox One, die PS4 und Switch. Das ist ein Puzzlespiel, in dem wir als Körper ohne Stimme in einer abstrakten Welt erwachen und von einer Stimme gerufen werden, die einen Körper braucht. Und dazu durchqueren wir zahlreiche Levels mit Hilfe Schwerkraftmanipulation. Da laufen wir an Decken und Wänden entlang. Da gibt es anscheinend auch so leichte Walking-Simulator-Elemente, einen netten, farbenfrohen, teils abstrakten Look. Vielleicht ist es ja ganz nett. Und das war's auch schon mit den Releases. Was für eine schöne Zeit also, die armen, ungezockten Spiele endlich mal anzufangen, die ihr seit Jahren bei euch angesammelt habt. Oder herrje, macht auch gerne mal eine kleine Zockpause, das ist sicher ebenfalls eine gute Idee. Die Tage werden bereits kürzer, der Sommer ist auch irgendwann vorbei. Nutzt die Zeit, egal wie. Hauptsache ihr macht was Schönes und habt Spaß dabei, aber bleibt uns währenddessen bitte treu. Hört immer wieder mal in unsere Podcasts rein und danke, dass ihr bis zum Schluss bei dieser Folge dabei geblieben seid. Bis zum nächsten Mal.